Mit 18 hatte er 36.000 Euro Schulden, dann wanderte er nach New York aus und wurde Wall Street Star. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Heute ist bei mir Markus Koch zu Gast. Seit 26 Jahren berichtet Markus als Journalist aus New York von der bekanntesten Börse der Welt. Für viele Deutsche ist er das Gesicht der Wall Street. Über sein Leben und wie er investiert, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Markus.
Grüß dich, schön dabei zu sein.
Markus, im Alter von 19 Jahren hattest du Schulden in Höhe von 70.000 D-Mark. Das sind heute ungefähr 36.000 Euro. Wie schafft man sowas mit 19? Was ist da passiert?
Tja, man muss nur früh genug mit der Börse anfangen. Ich habe mit 16 das Planspiel Börse gemacht. Und wie es so ist als frisch gebackener Börsianer, wenn dann alles halbwegs gut läuft, glaubt man irgendwann, man kann über Wasser laufen. Oh, was bin ich für ein fantastischer Typ. Und das lief alles so gut, toll. Warum nicht einfach einen Kredit aufnehmen und das Vermögen ein bisschen hebeln? Das hat dann auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert, bis es dann eben nicht mehr funktioniert hat und die Bank wollte auf einmal den Kredit wieder zurückhaben. Damit hatte ich nicht wirklich gerechnet und dann einen Kredit zurückzuzahlen, ist auch nicht wirklich so wahnsinnig einfach in so jungen Jahren. Ich war damals etwa 18 Jahre alt, habe aber jeden Cent zurückbezahlt natürlich und vor allen Dingen bin dankbar dafür, dass ich heute nicht mehr auf Wertpapierkredit spekulieren würde. Wahrscheinlich wäre das Volumen weitaus größer als nur 70.000 Mark.
Also würdest du sowas heute machen oder wenn du zurückschaust, denkst du dir, oh mein Gott, was war da mit mir los?
Nein, absolut nicht. Ich würde nie auf Wertpapierkredit spekulieren. Die Lehre habe ich in jungen Jahren gemacht und ich kann mich noch gut daran erinnern an ein Gespräch mit einem Kollegen bei Dean Witter. Dean Witter damals war ein großes amerikanisches Brokerhaus und ein Kollege damals meinte zu mir, look, sei froh, dass dir das in jungen Jahren passiert ist, weil tatsächlich natürlich, wenn man diese Lehre nicht jung macht, wahrscheinlich das Volumen später im Leben viel größer sein würde. Von daher war das natürlich sehr schwer damals für mich, das wieder zurückzuzahlen. Aber letztendlich gesehen hat es mir jetzt im Nachhinein sehr viele Fehler erspart.
Was hat deine Familie oder was haben Freunde damals gedacht, als du denen gesagt hast, hey, ich habe irgendwie 70.000 D-Mark Schulden bei der Bank?
Ich glaube, meine Mutter hätte mich fast rausgeschmissen. Ja, also die Freude hat sich in Grenzen gehalten, sagen wir es mal so. Aber ich habe die Verantwortung dafür übernommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dafür mussten meine Eltern nicht gerade stehen. Dafür habe ich persönlich gerade gestanden und habe jeden Cent zurückgezahlt. Aber damals war das schon alles ziemlich wild, weil mit 17 angefangen mit Börse, mit 16 eigentlich beim Planspiel Börse. Ich habe damals schon das Geld meiner Lehrer teilweise mitverwaltet. Das war schon alles ein bisschen ungewöhnlich.
Nachfrage: Geld von deinen Lehrern verwaltet. Wie kommt man in diese Situation?
Als es losging mit dem Planspiel Börse und ich...
Kannst du kurz für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erzählen, was ist Planspiel Börse? Ich glaube, das kennen nicht alle.
Also das Planspiel Börse findet, oh Gott, seit Jahrzehnten findet das statt, immer noch von den Sparkassen an den Schulen in Deutschland. Das ist eigentlich so eine Art Börsenspiel, um zu lernen, wie der Aktienmarkt funktioniert. Und so fing das Ganze bei mir damals an. Ich habe noch gejobbt bei einer Bäckerei und der Inhaber der Bäckerei hat abends auch viel spekuliert. Und so fing das bei mir dann damals auch an, ne? Mit Bremer Vulkan, North Data, die Wünsche AG und wie sie damals alle hießen. Und ich hatte damals auch schon eine relativ große Überzeugungskraft. Also mein Lateinlehrer hat mir einen Teil seines Vermögens anvertraut. Das lief dann mal ganz gut und mal weniger gut. Und zu guter Letzt hat sie im Nachhinein einiges an Geld verloren, ne, in dem ersten großen Rückgang an der Börse. Hat mir nicht unbedingt meinen Noten in Latein geholfen, sagen wir es mal so.
Ach so, hast du nicht bessere Noten bekommen bei den Klausuren, weil du das Geld von ihr angelegt hast?
Na, im Gegenteil, ne, ist eigentlich erstaunlich, dass ich überhaupt durch die Klasse geschafft habe. Meine Lateinlehrerin hat mit mir kein Vermögen verdient, sondern in diesen sehr jungen Jahren mit 17, 18 eher ja ordentlich verloren. Ja. Die Quittung für die 5 in Latein sozusagen.
Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, oder? Der Schüler für die Lehrer Geld anlegen, ist das, geht das? Kann man da sowas machen?
Du, ganz ehrlich, ich bin jetzt 51, damals war ich 17, ist lange her. Ja. Darüber musste ich mir jetzt in der Zwischenzeit keine Gedanken mehr machen.
Was hat dich damals an der Welt der Aktien, der Börse so gereizt, wo du gesagt hast, das interessiert mich so sehr, das will ich machen die ganze Zeit?
Vor allen Dingen die Tatsache, dass es nie langweilig wird. Ich wollte immer etwas machen, was sich permanent verändert, das einen permanent herausfordert. Und für mich ist Börse heute noch wie eine Art Roman, ein Thriller, der fortwährend geschrieben wird, der sich andauernd verändert, bei dem man nie so genau weiß, wer ist jetzt eigentlich der Schuldige. Und man ist ein Stück weit derjenige, der den Roman selber schreibt. Und teils ist man aber auch Protagonist und Teil dieses Romans, wenn man auch investiert ist, wie ich am Aktienmarkt. Und dieses Spannende dahinter und das Reale, dass man auch als Börsianer oftmals früher erkennt, was gerade um einen herum passiert in der Wirtschaft, bei den Unternehmen. Man ist oftmals denjenigen, die nicht investieren, doch einige Schritte voraus. Und das hat mich schon als junger Mensch wahnsinnig fasziniert, dieser permanente Wandel und die Tatsache, dass wir es mit der Zukunft zu tun haben. Niemand kennt die Zukunft, auch nicht die größten Investmenthäuser. Dementsprechend hat auch jeder eine Chance, am Aktienmarkt zu performen.
Bei deinen ersten Aktien, kannst du dich noch erinnern, wie du damals vorgegangen bist, um zu investieren? Auf was hast du Wert gelegt? Worauf hast du geachtet?
Damals gab es noch die Hoppenstedt-Charts, die man so vom Anlageberater abstauben konnte. Das war damals eine relativ teure Angelegenheit. Also die Charts auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann viel, viel lesen. Ne? Internet und so, das war ja damals noch nicht möglich. Also sehr viel Zeitung gelesen. Ich habe alles aufgesogen, was es so am Zeitungskiosk gab. Ne? Börse Online gab es ja damals auch schon. Und da wurde viel gelesen, viel diskutiert. Und ich bin damals schon viel zur Goethe-Uni gefahren, nach Frankfurt, habe da an Vorträgen teilgenommen. Also wie ein Schwamm quasi am Ball gewesen.
Wir haben auch unsere Followerinnen und Follower auf Instagram gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und da ist ein paar Mal dieselbe Frage gekommen, welche Finanzbücher empfiehlt Markus? Und du hast auch gerade selbst gesagt, Lesen ist sehr wichtig, sich zu bilden. Also hast du jetzt vielleicht Finanzbücher im Kopf, wo du sagst, das sollten junge Anlegerinnen vielleicht lesen?
Die Frage bekomme ich oft und ich muss sagen, die Antwort wird nicht zufriedenstellend ausfallen, weil ich sehr, sehr wenige Bücher lese. Also für mich ist vor allen Dingen das Research hier an der Wall Street nach 30 Jahren entscheidend und den ganzen Input, den ich bekomme von meinen Kollegen, die ich in meinen 30 Jahren auch auf dem Parkett der New Yorker Börse, war ich ja 20 Jahre lang, kennengelernt habe. Also meine direkten Quellen sind da wirklich entscheidend. Ja, da muss ich leider ein Stück weit ein bisschen passen.
Aber hast du sonst vielleicht andere Tipps, wo du sagst, da kann man sich informieren, da gibt es irgendwie die besten Analysen oder Marktberichte, auf die du achtest, wo du sagst, das könnte euch auch viel bringen?
Nun, als jemand, der an der Wall Street arbeitet und auch hier auf den amerikanischen Markt fokussiert ist, für mich ist Market Watch ausgesprochen wichtig, marketwatch.com oder barrons.com, das Anlegermagazin Barrons, cnbc.com, auch sehr, sehr gut. Das lohnt sich auch zu abonnieren, weil man dann letztendlich gesehen den Livestream von CNBC mitschauen kann und damit steckt man eigentlich schon ziemlich tief im amerikanischen Markt drin. Ne? Und ansonsten ist es für mich, wie gesagt, vor allen Dingen der direkte Draht an die Wall Street Häuser. Aber für jemand, der als quasi Privatanleger in Deutschland interessiert ist, ich glaube, der ist vor allen Dingen mit Market Watch und CNBC schon ausgesprochen gut bedient.
Dann lass uns nochmal zurückkehren kurz. Du warst 19, hattest diese Schulden, hast sie dann abgebaut und dann bist du ja in die USA ausgewandert. Wie kam es dazu? Wann kam bei dir der Gedanke, ich will an die Wall Street, ich will nach New York?
Also ich glaube, dass auch heute noch dieser Gedanke, einmal an der Wall Street zu sein, für viele Privatanleger, die auch gerade anfangen und Lust auf Börse haben, die Wall Street wird immer dieses große Ziel sein, bei dem man einmal sein möchte. Und mir ging es letztendlich gesehen nicht anders. Also ich bin in der Gegend von Frankfurt aufgewachsen, in Schlüchtern, in Osthessen, und bin dann quasi von der Schule runter, bin nach Düsseldorf gezogen, um meine Banklehre anzufangen bei Trinkhaus und Burkhardt und habe abends dann, wegen Zeitunterschied, die Wall Street machte erst um 22 Uhr deutscher Zeit zu, habe ich also abends nach der Banklehre bei Hornblower und Fischer gearbeitet, habe dann quasi ein bisschen mitgeholfen am Handelstisch und habe währenddessen dann meine amerikanische Options- und Futures-Prüfung absolviert. Also ich wusste schon, dass der Weg für mich an die Wall Street führt. Das war mein großer Traum. Da wollte ich hin und der Wertpapierkredit wollte abgezahlt werden. Auf einmal stand dann die Bundeswehr vor der Tür und da war dann die Entscheidung relativ einfach. Ne? Also Bundeswehr, okay, dann hätte der Wertpapierkredit pausiert bis zum Ende der Bundeswehr, das wollte ich aber nicht. Also war Flucht nach vorne angesagt und ich habe mein Hab und Gut quasi verkauft in Deutschland, habe mir von einem Bekannten, von einem Vermögensverwalter aus Düsseldorf, der hat mir 5.000 Mark in die Hand gedrückt, hat gesagt, look, such dein Glück, geh an die Wall Street und versuch's da mal. Und das habe ich dann gemacht, habe währenddessen schön brav meinen Wertpapierkredit abbezahlt und habe mein Glück in Amerika gesucht. Lang, lang ist es her, Anfang der 90er Jahre, 92, habe ich erstmals in den USA meine Zelte aufgeschlagen.
Das hört sich an wie der Anfang von einem American Dream, also mit 5.000 D-Mark und ein bisschen Plan nach New York geflogen. Als du da ankamst, hattest du da irgendwas? Hattest du überhaupt ein Visum? Weil so einfach ist es ja nicht, anfangen zu arbeiten und da kann man Amerikaner werden.
Also ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass das Thema Amerika natürlich unglaublich romantisiert wird. Ne? Man kommt an und dann ist man aber da und New York ist eine, vor allen Dingen, wenn man kein Geld hat, auch eine sehr, sehr harte Stadt. Mein Englisch war relativ schlecht. Ich habe einige Jahre in Afrika gelebt. Meine Mutter hatte nochmals geheiratet und ich habe dann 4 Jahre quasi in Liberia gewohnt. Ich konnte ein bisschen Englisch, aber das westafrikanische Englisch und das Wall Street Englisch ist eben doch ein himmelweiter Unterschied. Und der Anfang in New York war natürlich brutal. Ich hatte ein Touristenvisum und bin dann quasi von Tür zu Tür getingelt zu verschiedenen Investmenthäusern und habe mich für Jobs beworben, was sehr, sehr schwierig war und letztendlich gesehen auch erstmal nicht wirklich gefruchtet hat. Ich bin dann bei dem American Heritage Fund untergekommen, der von einem Deutschen geführt wurde, aber nicht im Bereich Aktienhandel oder irgendwas, was mit Wertpapieren zu tun hat, sondern ich war im Mailroom, in der Poststelle. Und da habe ich angefangen, ohne Gehalt auch, nach dem Motto, okay, also mal sehen, wie du so performst. Wenn du einen guten Job machst, dann werden wir schon sehen, dass wir dich nach vorne befördern. Und so war es dann auch letztendlich. Ich durfte dann nach einem guten Dreivierteljahr zu Bear Stearns rüberwechseln. Das war der Broker, über den damals dieser Fonds abgewickelt hat und war dann in der Tat Assistent im Wertpapierhandel, habe also den Weg dahin dann geschafft. Ein harter Weg, aber auch, finde ich, so rückblickend auch genau der richtige.
Von was hast du da eigentlich gelebt? Das Dreivierteljahr, hattest du eine Bleibe gehabt oder musstest du bei Freunden schlafen oder wie finanziert man sich Dreivierteljahr New York?
Ich habe am Anfang in Harlem ein ganz, ganz kleines Zimmer gehabt. Das waren so Zimmer, bei denen man auf Wochenbasis bezahlen konnte. Also wirklich komplett abgerockt. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass das Fenster in meinem Zimmer kaputt war. Und im Winter es furchtbar kalt wurde. Ich wollte damals eine Freundin besuchen, die mit mir in Schlüchtern auf die Schule gegangen ist. Und wir lagen dann quasi beide unter der Decke und alle paar Stunden mussten wir uns warm föhnen, weil die Heizung nicht so richtig funktionierte. Und gelegentlich ist dann auch meine Ratte quasi über einen drüber gelaufen. Das war also ein ziemlich harter Start. Und das Zimmer war, ich glaube, $120 die Woche. Günstiger ging es nicht. Und ich war auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben schlanker als damals, weil ich tatsächlich mir kaum Essen leisten konnte. Es war also wirklich der American Dream sozusagen, angefangen vom Tellerwäscher mit einem sehr schwierigen Start. Mein erster Bonus bei Bear Stearns, werde ich nicht vergessen, weil da war ich wirklich sauer, war eine Matratze statt Geld. Und das war eine schwere Niederlage, muss ich sagen. Mein Chef war sehr, sehr schwieriger Typ, Choleriker, sehr laut gewesen, viel geschrien. Auch das eine harte Schule, aber zu guter Letzt eben auch das, was die Wall Street ein Stück weit auch mit ausmacht. Es war kein leichter Weg, aber es war der richtige Weg. Und rückblickend bin ich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich eine ganz andere Bodenhaftung habe jetzt nach all den Jahren an der Wall Street und auch mit meinem eigenen Business.
Warst du in dieser Zeit glücklich? Also, dass du in New York warst, dass du an der Wall Street warst, egal wie du da gelebt hast zu Hause, aber hast du gedacht, ja, das ist mein Traum?
Glücklich, schwierige Frage. Ich würde sagen, nein, weil die Motivation Geld keine wirklich glückbringende Motivation ist. Und ich bin sehr stark auch durch meine Geschichte in Afrika, durch den Gedanken, Geld haben zu wollen, angetrieben worden. Wir sind aus Afrika geflohen, haben alles verloren damals. Meine ersten Klamotten habe ich als Kind von der Kirche in Glashütten bekommen. Das war für mich immer ein bleibender Eindruck. Nie wieder dahin, nie wieder diese Erniedrigung erleben. Und deshalb war für mich Geld verdienen immer einer der Hauptmotoren in meinem Leben. Zumindest bis zu meinem 30. Lebensjahr. Die Terroranschläge am 11. September haben das sehr stark verändert. Und von daher also würde ich sagen, dass heute das Thema Glück ganz anders definiert ist. Glück bei mir ist vor allen Dingen, seine Leidenschaft leben zu dürfen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mein ganzes Leben lang und auch schon in sehr jungen Jahren meine Leidenschaft gefunden habe und mich auch immer wieder neu erfinden durfte. Und diese Kunst, sich neu erfinden zu dürfen, ich sehe das wirklich als ein Geschenk an, um mit Menschen über Geld reden zu dürfen, auch das, finde ich, hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Wir reden hier über ein Thema, das für viele Menschen sehr, sehr wichtig ist. Das ist für mich das größte Geschenk.
Können wir nochmal zu einem Punkt zurückkommen? Ihr seid aus Afrika geflohen. Kannst du ganz kurz erzählen, was ist da passiert, damit wir überhaupt nachvollziehen können, was damals passiert ist?
Ja, also meine Mutter hat, als ich etwa 4 Jahre alt war, nochmals geheiratet. Meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen. Und mein Stiefvater war damals Chefarzt an der Uniklinik in Höchst. Tolle Position. Irgendwann hatte er dann den Präsidenten von Liberia unterm Messer, Talbot. Und der hat ihn dann überzeugt, nach Liberia zurückzugehen. Mein Stiefvater war Liberianer. Wir sind dann also zurückgegangen. Meine Mutter hat dort in Liberia dann meinen Stiefvater geheiratet, was ein großer Fehler war. Und in einem solchen Staat die Nähe dann auch zum Präsidenten nicht unbedingt hilfreich war für den Rest der Familie. Mein Stiefvater war dann an dem dortigen Krankenhaus, ist sehr stark abgestürzt und schwerer Alkoholiker geworden. Und leider Gottes auch ein Alkoholiker, der gewalttätig war, vor allem gegenüber meiner Mutter. Schwierige Zeit für mich als Kind. Und wir sind dann mit Hilfe der deutschen Botschaft direkt zum Flughafen und wurden ausgeflogen aus Liberia, um rauszukommen. Das war also der Totalverlust für uns, war der absolute Neustart für meine Mutter und für mich auch in Deutschland. Wir sind dann bei Bekannten untergekommen in Glashütten, die uns aufgenommen haben. Wir sind, glaube ich, im Winter gekommen und dann haben wir uns erstmal die ersten Klamotten von der Kirche geholt. Hat mein Leben sehr, sehr stark geprägt und auch den Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit. Und dieser Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit, den hat die Börse und die Möglichkeit, Geld zu verdienen an der Börse, dann auch erfüllt.
Das wäre auch meine nächste Frage, also wie dich dieses Ereignis geprägt hat. Würdest du auch sagen, wie du gerade gesagt hast, dass dieses Ereignis dich dahingehend geprägt hat, dass du gesagt hast, ich will die finanzielle Freiheit, ich will unabhängig sein und das kann mir die Börse geben?
Ja, absolut. Also Geld zu haben, gibt einem immer eine gewisse Freiheit. Die Frage ist, wie man Geld einordnet und wie man mit Geld umgeht. Für mich bedeutet Geld vor allen Dingen die Möglichkeit, meine Leidenschaft zu leben und die Dinge zu tun, die mir Freude bereiten. Und ich glaube, das kann man sich eben auch nur dann leisten, wenn man ein gewisses finanzielles Niveau erreicht hat. Ich bin damals nach Bear Stearns, nach meiner sehr harten Zeit dort, sehr früh in den Journalismus rübergewechselt und hatte, während ich bei Bear Stearns schon war, für Radio Europa Börsenberichterstattung gemacht. Und der eigentliche Job des Berichterstatters an der Wall Street gab es damals in dieser Form eigentlich noch nicht so wirklich. Es waren eher Wirtschaftsjournalisten, die ein bisschen Börse mitgemacht haben. Und ich bin sehr früh rübergewechselt dann letztendlich gesehen, habe mich selbstständig gemacht, zusammen mit einem anderen Broker bei Bear Stearns, der im Prinzip so als Godfather das Ganze am Anfang mitfinanziert hat und bin dann mit dem Bullenmarkt in der Firma nach oben geschwommen. Die Firma hatte dann Ende der 90er Jahre etwa 20 Mitarbeiter und ich habe die Firma dann im August 2000 an das Handelsblatt verkauft, 25%. Und damit war im Prinzip auch mein finanzieller Traum erreicht. Ich wollte mit 30 Millionär sein, das habe ich damals dann auch geschafft.
25% hast du verkauft, wurdest Millionär. 1 Million, 2 Millionen, wie viel hast du da verdient?
Gutes Geld. Das ist schön, dass du fragst. Sagen wir mal so, es hat mir geholfen, meinen Traum zu erfüllen, wobei die Firma damals natürlich auch ganz gut lief. Wir haben damals Radioberichterstattung gemacht, wir haben Printberichterstattung gemacht für sehr, sehr viele unterschiedliche Medien. Das Business lief, der Aktienmarkt lief und der Verkauf der Firma hat dann im Prinzip den Rest erledigt. Also von daher sagen wir es mal so, mir ging es finanziell ganz gut.
Klingt alles wie eine sehr spannende Erfolgsgeschichte. Für Hörerinnen und Hörer, die jetzt denken, okay, mich reizt die Wall Street auch, ich will auch nach New York und ich will diese Atmosphäre haben. Würdest du sagen, so ein Weg ist heute noch möglich? Und andere Frage, wie sollte man vorgehen, wenn man heute an die Wall Street will?
Ich würde diesen Weg so nicht empfehlen, ne? Weil sich die Zeit komplett geändert hat. Ich habe damals angefangen, für NTV im April 1996 auf dem Parkett der New Yorker Börse zu berichten. Wir waren damals noch fast 5000 Menschen auf dem Parkett in 4 unterschiedlichen Handelsräumen. Und die Händler damals waren ja die alten Haudegen irisch-italienischer Abstammung, die sich durchsetzen konnten, die laut waren, die drängeln konnten, die sich durchsetzen konnten. Durch Technologie hat sich das natürlich komplett verändert. Heute sind es die Maschinen, die im Prinzip das Rennen machen. Und dieser Menschenschlag ist vollkommen ersetzt worden in der Zwischenzeit. Ich glaube, heute an der Wall Street, ohne studiert zu haben, ohne einen akademischen Weg zu gehen, wird es man ausgesprochen schwer haben. Also ich würde das auf gar keinen Fall empfehlen. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen, klar. Aber ohne solide Ausbildung geht es im Prinzip heute nicht mehr.
Aus deutscher Perspektive, sagen wir mal, man macht gerade das Abi, man überlegt, was man studieren will. Was wäre so dein Tipp für einen jungen Menschen, der sagt, er will unbedingt irgendwie Investmentbanker, Wertpapierhändler an der Wall Street sein? Vielleicht hast du einen konkreten Tipp, wo man vielleicht studieren sollte, was man besser nicht machen sollte, ob man irgendwie viele Praktika machen müssen. Was wäre so dein Ratschlag?
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, alles, was mit Computern zu tun hat. Ich glaube, das ist eigentlich die Kernbasis, um hier an der Wall Street eine Chance zu haben und ansonsten vor allen Dingen auch viele Praktika machen. Wir hatten jetzt auch hier einen Intern aus Deutschland, der in München studiert und parallel sehr viele Praktika gemacht hat und der dann letztendlich gesehen auch sicherlich seinen Traum früher oder später erfüllen wird. Auch er möchte an der Wall Street arbeiten. Also der Weg dahin ist geebnet. Ich glaube, dass man mit einer Universität im deutschsprachigen Raum oder in Europa auch sehr, sehr gute Chancen hat, hier an der Wall Street durchzustarten. Die Frage ist halt, was man will. Ne? Ist es wirklich der elektronische Handel? Ist es Asset Management? Ist es das Investment Banking? Das ganze Thema Investment ist so weit aufgefächert mit einem riesen Universum, dass man vor allen Dingen sich entscheiden muss, was man eigentlich will. Und ein Punkt, glaube ich, hat sich nicht geändert. Du musst einen inneren Drive haben, also du musst brennen für das Thema. Ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass man Mitarbeiter nur ein Stück weit motivieren kann, aber zu guter Letzt muss die Motivation, dieses Brennen für etwas in einem drinnen stattfinden. Da muss der Motor sitzen. Wenn man das mitbringt, dann hat man heute immer noch sehr gute Chancen, auch als Europäer an der Wall Street zu arbeiten.
Jetzt generell, ohne jetzt im Hinterkopf die Wall Street zu haben, was ist dein wichtigster Ratschlag für junge Leute, die erfolgreich sein wollen?
Am Ball bleiben, nie aufgeben. Und jede Niederlage ist die Möglichkeit, etwas zu lernen. Ist für mich übrigens an der Börse ähnlich. Ein Kursverlust ist nie eine Niederlage. Es ist immer eine Gelegenheit zu reflektieren, sich die Frage zu stellen, was muss man anders machen? Wie bleibe ich am Ball? Wie nehme ich den nächsten Anlauf, um die Hürde zu nehmen? Deshalb ist Börse für mich auch einer der besten Ratgeber für das allgemeine Leben. Ne? Denn ich meine, schau mal, zwei der wichtigsten Fragen an der Börse und eine Frage, die man oft bekommt als Börsianer und auch als Berichterstatter, ist die Frage, was passiert als nächstes? Wenn du aber mal genau darüber nachdenkst, ist das auch abseits der Börse eine der wichtigsten Fragen, die uns durch das ganze Leben begleiten. Bleibe ich gesund? Bleibt der Partner bei mir oder die Partnerin? Ne? Wie geht es bei der Ausbildung weiter? Was passiert als nächstes? Das ist die meistgestellte Frage an der Wall Street. Und der zweite Aspekt ist die Frage der Hoffnung. Also jeder an der Wall Street würde ganz gern heute wissen, was morgen passiert. Aber das Gute ist, dass das, egal welchen perfekten Plan du dir erstellst, trotzdem nie wirklich garantiert ist, weil wir es mit der Zukunft zu tun haben und die Zukunft immer eine ungewisse ist. Es ist sehr gut, dass wir heute nicht wissen, was morgen passiert, weil wir sonst nicht hoffen brauchen. Und Hoffnung ist einer der ganz wichtigen Bausteine für jeden Menschen. Wir müssen und wir brauchen Hoffnung, ne? Das Hoffen auf bessere Zeiten, die Hoffnung, richtig zu liegen an der Börse. Und ich glaube, das ist, wenn man an der Börse arbeiten möchte, ganz wichtig, immer zu realisieren, dass Psychologie, wer man eigentlich ist, welche Emotionen man spürt und wie man diese Emotionen einzuordnen hat, dass das eigentlich mehr als die halbe Miete ist an der Börse.
Das war Teil 1 unseres großen Interviews mit Markus Koch. In der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie er investiert und wie man ein waschechter Börsianer wird. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.